Tim. Heute ist Montag und ich war bei Madame Belot, wie an jedem Montag. Madame Belot ist alt und hässlich. Außerdem stinkt sie nach Läuse-Shampoo.
Und?
Wie ging es dir in der letzten Woche?
Ging so. Sie ist harmlos, aber manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um sie.
Also gut, wir machen heute mal ein kleines Spiel. Schau dir mal diese Bilder an.
Sie zog einen Stapel mit seltsamen Abbildungen aus der untersten Schublade.
Woran erinnert dich zum Beispiel dieses hier?
An getrocknete Kotze. Ich bin von der Schule zu ihr geschickt worden. Als meine Lehrer ausnahmsweise gerade mal nicht streikten, kamen sie auf die Idee, ich bräuchte psychologische Hilfe, weil sie mich so verschlossen fanden. Vielleicht haben sie sogar recht. Egal, ich gehe halt hin. Schließlich zahlt es die Krankenkasse.
An getrocknete Kotze. Das ist interessant.
Ich glaube, ich bin so, seit mein Vater weg ist. Er ist weit weg. Er ist nach Marokko zurückgekehrt, um eine andere Frau zu heiraten, die sicher jünger und fruchtbarer ist als meine Mutter. Nach mir hat meine Mutter nämlich keine Kinder mehr bekommen, obwohl sie es lange versucht hat. Papa wollte unbedingt einen Sohn. Für seinen Stolz, seinen Namen, die Ehre seiner Familie und wahrscheinlich noch aus vielen anderen blöden Gründen. Aber er bekam eben nur mich, eine Tochter. Man kann sagen, dass ich nicht ganz den Vorstellungen des Kunden entsprach. Und leider läuft das nicht so wie im Supermarkt. Umtausch ausgeschlossen.
Doria, du erscheinst mir heute so abwesend. Was ist los?
Irgendwann hat mein Alter wohl begriffen, dass es zwecklos ist, weiter mit meiner Mutter herumzuprobieren. Und ist abgehauen. Einfach so. Ohne Vorwarnung, ohne ein Wort. Ich weiß noch, dass ich mir gerade Akte X reinzog, als plötzlich die Haustür ging. Es ist jetzt über 6 Monate her. Die Frau aus dem Dorf, die er geheiratet hat, ist wahrscheinlich längst schwanger. Und wie es dann weitergeht, ist sonnenklar. 7 Tage nach der Geburt werden sie das ganze Dorf zur Taufe einladen. Aus diesem Anlass wird ein Orchester aus alten Scheichs anreisen und auf Trommeln aus Kamelleder spielen. Das wird ihn ein wahres Vermögen kosten. Seine gesamte Rente von Renault. Und das Baby wird Mohammed heißen. Da wette ich 10-1.
Ist es dein Vater? Fehlt er dir?
Nein!
Nun gut.
Sie glaubt mir nicht. Schlau, schlau. Aber egal, alles halb so wild. Meine Mutter ist ja da. Wenn auch nur physisch. In Gedanken ist sie nämlich ganz woanders. Noch weiter weg als mein Vater.
L'arbre broussalé, l'arme ensanglantée. Dans leurs esprits longtemps retentiraient les chants de la partie de leur rêve qu'on leur a arraché.
Paradiesische Aussichten. Hörspiel von Faiza Gen. Aus dem Französischen von Anja Nattefort.
Les tam-tams de la vie.
Doria, j'y vais. C'est très tôt. Reste encore au lit si tu veux.
Vor kurzem hat Mama angefangen zu arbeiten. Da muss sie immer sehr früh los.
Accessoire, ma chérie.
Sie ist Zimmermädchen. In einem Hotel namens Formule 1 in Bagnolet. Aber nur, bis sie etwas anderes findet, was hoffentlich bald sein wird. Sie wird nämlich die ganze Zeit angebrüllt und belauert, ob sie auch ja nichts aus den Zimmern klaut. Wenn sie spät abends nach Hause kommt, weint sie manchmal. Sie sagt, das sei die Erschöpfung. Was ist denn los, hm?
T'inquiète pas.
Was hat er heute wieder gesagt?
Je suis fatiguée, c'est tout. Je suis complètement crevée.
Dort nennen sie alle Fatma. Dabei heißt meine Mutter gar nicht Fatma, sondern Jasmina. Anscheinend findet ihr Chef, Monsieur Chillon, es sei komisch, alle Araberinnen Fatma zu nennen, alle Schwarzen Mamadou und alle Chinesen Pingpong. Es gibt so viele Idioten auf der Welt. Zum Beispiel auch mein Schuldirektor, Monsieur Loiseau. Er ist dick und blöd und stinkt nach billigem Fusel. Als ich vor gut einer Woche bei ihm war...
Der Ramadan hat begonnen. Ich kann jetzt eine Weile nicht in der Schulkantine essen.
...fragte er, ob ich mich über ihn lustig machen wolle. Er dachte ernsthaft, ich hätte die Erklärung, die Mama unterzeichnet hatte, selbst unterschrieben. Der peilt wirklich gar nichts. Bei einer Fälschung hätte ja wohl wenigstens eine richtige Unterschrift dagestanden. Mama hatte nur eine zittrige Schlangenlinie hingekritzelt. Sie ist nämlich nicht gewohnt, einen Stift zu halten. Aber darüber hat der Blödmann sich natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Der gehört zu den Leuten, für die Analphabetismus so etwas wie AIDS ist. Das gibt's nur in Afrika. Manchmal wünschte ich mir, dass solche Typen wie Monsieur Loiseau und Monsieur Chillon in irgendeinem Keller verrecken würden. Dann könnten sich genüsslich die Ratten über sie hermachen.
La Doria, haram. Faut pas dire ça, c'est pas bien de souhaiter la mort. Même à son pire ennemi.
Mama schimpft, wenn ich so etwas sage. Sie sagt, man darf niemandem den Tod wünschen. Nicht einmal seinem ärgsten Feind.
Guten Tag. Ich habe mich ein bisschen verspätet. Entschuldigen Sie.
Bonjour, Madame.
Darf ich?
Rentre, rentre.
Na, dann wollen wir mal. Ah, du bist sicher, Doria.
Seit mein Alter abgehauen ist, geben sich bei uns die Tussis vom Sozialamt die Klinke in die Hand. Den Namen von der Neuen habe ich gleich wieder verdrängt.
Doria, du bist so schweigsam.
Irgendwas wie Dubois, Dupont, Dupré. Jedenfalls einer dieser Namen, die unheimlich wichtig klingen.
Bist du immer so still?
Ich finde sie voll blöd. Sie lächelt die ganze Zeit, auch wenn es gerade total unpassend ist. Als wollte sie das Glücklichsein gleich für alle anderen ringsum mit übernehmen.
Hast du eigentlich Freunde? Was hältst du davon, wenn ich deine Freundin würde?
Überhaupt nichts. Oh je. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Ich spürte Mamas bohrenden Blick in meinem Rücken. Wahrscheinlich hatte sie Angst, die Ämter würden uns nicht mehr helfen, wenn ich mich nicht mit ihrer beknackten Sozialtante anfreunde.
Wie läuft es denn bei dir in der Schule, Doria?
Sie mag ja ziemlich doof sein. Aber die Rolle der Sozialarbeiterin, die den Armen hilft, spielt Madame Dingenskirchen perfekt.
Helfen dir die Stunden bei Madame Burlot ein bisschen?
Sie hat es so gut drauf, Interesse für unser Leben zu heucheln, dass man manchmal beinahe drauf reinfällt. Aber ich bin auf der Hut.
Ich habe gehört, du liest sehr gern. Welches Buch hast du denn in letzter Zeit gelesen?
Weiß nicht. Gar keins. In Wirklichkeit habe ich gerade ein Buch von Taha Benjelloun durch. Sohn ihres Vaters. Es erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das als Junge aufwächst, weil es schon das 8. Mädchen in der Familie ist und der Vater sich einen Sohn wünscht. Was für ein beschissenes Schicksal.
Und wie ging es am Ende aus für das Mädchen?
Ist doch egal. Gibt doch eh keine Lösung. Miese Aussichten halt. Man kann nämlich an seinem verdammten Schicksal nichts ändern. Du kannst tun, was du willst. Am Ende hast du immer die Arschkarte. Meine Mutter sagt, mein Vater hat uns verlassen, weil es so geschrieben stand. Bei uns heißt das Maktub. Es ist sowas wie ein Drehbuch eines Films, in dem wir mitspielen. Das Problem ist nur, dass unser Drehbuchautor nichts taugt. Ihm fallen keine schönen Geschichten ein. Meine Mutter hatte sich Frankreich vorgestellt wie in den Schwarz-Weiß-Filmen der 60er Jahre. Überall hübsche junge Männer mit Zigarette im Mundwinkel, die ihren Freundinnen die Welt erklären. Ihre Cousine Bouchra und sie hatten einen Couscous-Topf aus Aluminium in eine Antenne umfunktioniert und konnten damit französische Sender empfangen. Als sie dann im Februar 1984 mit meinem Vater in Livry-Gargan ankam, dachte sie, sie hätten das falsche Schiff erwischt und wären ganz woanders gelandet. Beim Betreten ihrer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung musste sie erstmal kotzen.
Pourquoi il nous a fait ça? Si j'avais eu plus d'enfants, il serait resté, j'en suis sûre. C'est ma faute.
Jetzt sitzt sie hier, allein. Ich meine, ohne Mann. Und das Schlimmste ist, sie meint, sie allein trüge die Schuld an dem, was passiert ist. Für mich sind da an der Sache zwei beteiligt. Mein Vater und das Schicksal.
Nein, Mama. Das ist ganz bestimmt nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, hörst du?
Bestimmt muss er sich jetzt um seine Dorfmatrone kümmern, die mit seinem zukünftigen Momo schwanger geht, zum Kotzen. Ich bin sicher, sein Sohn wird strohdumm sein. Ich hoffe sogar, dass er humpelt, schlecht sieht und in der Pubertät überall Akne kriegt. Und in ihrem abgelegenen Kaff wird es kein Klerasil geben, um die Pickel wieder loszuwerden. Er wird ein Versager, das steht fest. In dieser Familie wird die Dummheit nämlich vom Vater auf den Sohn übertragen. Mit 16 wird er auf dem Markt Kartoffeln und Rüben verkaufen. Und wenn er auf seinem schwarzen Esel heimreitet, sagt er sich, ich bin echt ein toller Typ.
Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Hier sind Gutscheine, mit denen können Sie sich Kleidung besorgen.
Sieh an, die Sozialtante kümmert sich. Jedenfalls bleibt uns jetzt der peinliche Gang in die Kleiderkammer der Stadt erspart, wo wir womöglich wieder Nasera, die alte Hexe, treffen. Als es uns mal ganz dreckig ging, hatte Mama sich Geld bei ihr geliehen. Und Nasera ist da leider ganz anders als Assis. Der Lebensmittelhändler in unserem Viertel. In seinem Sidi Mohammed Market liegt zwar eine Menge vergammeltes Zeug rum, aber bei Assis kann man problemlos anschreiben lassen. Er hat fast immer schmutzige Fingernägel und fischt ständig mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen nach eingeklemmten Essensresten. Aber wenn es gerade mal wieder eng ist, schimpft er nur mit dem Akzent seines Heimatdorfs. Oh lele, wenn ihr macht immer nur Kredit bei mir, kommen wir nie an die Ufer an. Assis ist lustig. Ich glaube, er hat ein Auge auf meine Mutter geworfen. Nasera hingegen posaunt ständig rum, dass Mama ihr Geld schuldet. Nur um meine Mutter vor allen Leuten zu blamieren. In der Kleiderkammer haben wir damals jedenfalls keine Kleider getauscht, sondern sind gleich wieder gegangen. Mama wollte nämlich auf keinen Fall versehentlich Klamotten von der dummen Ziege erwischen. Das Spektakel, das dann mit Sicherheit gekommen wäre, hätte ihr gerade noch gefehlt. So nach dem Motto, huch, das ist ja mein alter Rock, den du da hast. Ich war stolz auf meine Mutter. Das ist echte Würde. Sowas lernt man nicht in der Schule. Ich will die Schule sowieso schmeißen. Erstens interessieren sich die Lehrer einen Dreck für uns. Zum Beispiel Monsieur Verber, der tut so unheimlich nett und verständnisvoll. Du weißt, du kannst immer zu mir kommen, wenn dir danach ist. Und hält sich dabei für einen großen Wohltäter. Nur für sein gutes Gewissen und damit er anschließend in einer mega schicken Pariser Bar seinen Kumpels erzählen kann, wie schwierig es ist, in der Banlieue zu unterrichten. Wirk. Und außerdem habe ich mit den Leuten einer Schule nichts am Hut. Eigentlich gibt es nur zwei Menschen, mit denen ich wirklich reden kann. Madame Berlot und Herr Moody. Das ist einer von den Großen hier, in der Cité du Paradis.
Hey, hallo, Doria. Na, wie läuft's denn so?
Er ist schon 28 und hängt den ganzen Tag in den Hauseingängen unserer Siedlung rum. Er kannte mich schon, als ich noch so klein war.
Wie ein Stück Shit. So klein warst du. Meine Fresse, wie die Zeit vergeht.
Hamoudi raucht einen Joint nach dem anderen. Er ist eigentlich immer auf irgendeinem Trip. Und ich glaube, gerade darum mag ich ihn. Wir haben beide nicht viel übrig für den Rest der Welt. Wenn ich vom Einkaufen komme, unterhalten wir uns manchmal. Unten, im Haus.
Hey, Kleine. Hast du 5 Minuten?
Sagt immer nur 5 Minuten und dann reden wir doch wieder stundenlang. Vor allem er.
Das Zimmer ist voll Schatten.
Oft sagt er mir dann Gedichte von Arthur Rimbaud auf.
Kummervoll 2 Kinder flüstern in der Nacht.
Die Stirnen.
Oder zumindest die paar Verse, an die er sich erinnert. Denn das Dop ruiniert einem das Gedächtnis.
Benommen noch vom Traume, ja? Oh Gott. Unter des langen...
Es ist ein Jammer, dass er nicht weiter zur Schule gegangen ist.
Vorhangs schwankem Saume. Ja. Hey, ich wusste echt noch mehr, ja? Aber dann kam ja dieser scheiß Knast dazwischen. Warte, warte nochmal.
Als er wieder rauskam, hat er einfach alles sausen lassen. Obwohl er schon so weit gekommen war, beinahe bis zum Abitur.
Man vernimmt, wie sacht und kummervoll...
Wenn ich dann sehe, wie die Bullen am Moody unten im Haus filzen und ihn Idiot oder Abschaum nennen, sage ich mir, dass diese Typen keine Ahnung von Poesie haben. Herr Moody ist ein echter Freund.
Oh, das ist gut.
Als er erfuhr, dass mein Vater uns sitzen gelassen hatte, hat er lange mit mir geredet. Er baute seinen Sohn zu vielten Joint und sagte...
Ich sag dir eins. Nichts ist so heilig wie Familie. Familie, das ist alles. Glaub mir, Familie
ist
immer
da. Er weiß, wovon er redet.
Die Leute kommen,
er hat 8 Geschwister.
Wirklich, das muss
und fast alle sind verheiratet.
Aber Familie ist das.
Aber er scheißt aufs Heiraten.
Das ist so. Naja, aber heiraten werde ich nicht. Ich meine, na gut. Ich meine, verstehst du, wozu heiraten? Da bindet man sich doch nur noch mehr ans Bein. Nee. Als hätte ich nicht schon genug am Hals.
Recht hat er. Nur, dass ich eh keine richtige Familie mehr habe. Nur noch eine halbe.
Yasmina, ma belle, on s'est pas vu depuis quand? Et la petite Doria, quel bonheur de vous revoir!
Mama und ich sind bei Tante Sora zum Couscous eingeladen. Wir haben früh morgens den Zug genommen, damit wir den ganzen Tag bei ihr verbringen können. Es ist ganz schön lange her, dass wir irgendwo eingeladen waren.
Asseyez-vous! Asseyez-vous, le couscous est prêt dans une seconde!
Tante Sora ist nicht meine richtige Tante, aber weil Mama sie schon so lange kennt, nenne ich sie aus Gewohnheit so.
Yasmina!
Tante Sora lacht die ganze Zeit. Ich mag sie sehr, denn sie ist eine richtige Frau, eine starke Frau. Ihr Mann war früher beim Hoch- und Tiefbau und hat in seiner Heimat eine zweite Frau geheiratet. Nun lebt er 6 Monate dort unten und 6 Monate in Frankreich. Tja, scheint eine neue Mode zu sein, oder was? Sobald die alten Knacker in Rente gehen, beginnen sie ein neues Leben und heiraten eine Jüngere. Aber immerhin, Tante Soras Mann weiß Maß zu halten. Er spielt wenigstens den Teilzeitgarten. Und sie ist froh, dass sie ihre Ruhe hat und lästert, dass ein Mann in diesem Alter ohnehin zu nichts mehr zu gebrauchen sei. Ich habe mich ein bisschen zu den Söhnen von Tante Sora gesetzt. Reda, Hamza und Youssef. Sie haben fast nur Computerspiele gespielt. Und zwar so Spiele, wie man sie in Reportagen über Kinder und Gewalt sieht. War irgendwie eine angespannte Atmosphäre. Wir hatten uns wirklich nichts zu sagen. Ganz im Gegensatz zu Tante Sora und Mama.
Sora, c'est pas moi qui compte, tu sais. Mais pour ce qu'il a fait à Doria, qu'il aille brûler en enfer.
Es nervt mich, dass sie immer noch über ihn reden. Er ist nicht mehr da. Schluss. Als es Abend wurde, brachte Youssef uns mit dem Auto nach Hause. Er legte eine Kassette mit Rap ein. Und auf der ganzen Fahrt sprach niemand ein Wort. Mama sah nachdenklich aus. Sie hatte den Kopf zum Fenster gewandt und starrte ins Leere. Wenn wir anhielten, betrachtete sie die rote Ampel, ohne den Blick abzuwenden. In Gedanken war sie wohl wieder mal ganz woanders.
Putain, stinkt das hier wieder! Die Krätze.
Doria, ne parle pas comme ça. Je te l'ai déjà dit combien de fois.
Ja, wenn das kein Grund zum Fluchen ist. Der Fahrstuhl in unserem Haus stank tierisch nach Pisse und Kotze.
Boah.
Aber wenigstens funktionierte er. Man muss nur wissen, wo sich die Tasten für die einzelnen Stockwerke befinden. Das Schild ist nämlich völlig zerschmolzen, weil irgendein Idiot es mit dem Feuerzeug angekokelt hat. Den Hausmeister scheint das nicht weiter zu interessieren. Für den ist der Algerienkrieg wohl immer noch nicht vorbei. Und ich glaube, für viele andere Leute in diesem Land ist das auch so.
Ich bin ja so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Sie glauben gar nicht, was man alles beachten muss, wenn man eine Hochzeit organisiert. Also erst wollten wir ja nur im kleinen Kreis feiern.
Es interessiert uns einen Scheiß, dass sie heiratet.
Aber ich freue mich schon so sehr.
Prima, schön für Sie. Wir haben es begriffen. Kein Grund, so einen Zirkus zu veranstalten.
Es perfekt sitzt, aber ich bin ganz optimistisch. Ich möchte es nämlich nicht ändern lassen. Es ist so nämlich einfach bezaubernd.
Wer weiß, vielleicht bin ich ja nur neidisch. Als ich klein war, habe ich meinen Barbie-Puppen die Haare ausgerissen, weil sie blond waren. Und die Brüste habe ich ihnen auch abgeschnitten, weil ich noch keine hatte. Dabei waren es nicht mal echte Barbies, sondern nur billige Kopien, die meine Mutter bei Gigastore für mich gekauft hatte. Der totale Schrott. Nach 2 Tagen sahen sie aus wie Kriegsversehrte. Ja, okay. Ich geb's ja zu. Ich habe auch mal davon geträumt, zu heiraten. Und zwar einen Typen, neben dem alle anderen wie Schlappschwänze wirken. Ich wollte keinen von diesen Normalos, die 2 Monate für den Aufbau eines IKEA-Regals brauchen. Ich sah mich eher an der Seite von MacGyver. Bei einem Typen, der in der Lage ist, ein verstopftes Klo mit einem Plastikstrohhalm oder den Fernseher mit einem Kuli zu reparieren. Und der mir mit einem einzigen Atemhauch eine Föhnfrisur verpasst. Ein Schweizer Messer in Menschengestalt. Eigentlich wünsche ich mir immer noch eine super Hochzeit. Eine Wahnsinnszeremonie. Ein weißes Kleid aus Spitze. Einen schönen Schleier. Und eine Schleppe von mindestens 15 Metern. Und die 3 kleinen Schwestern von der Elfenbeinküste, die immer unten vor dem Haus Gummitwist springen, sollen die Brautjungfern sein. Das einzige Problem ist, dass mich dieser Vollidiot von Vater zum Altar führen müsste. Und da er im entscheidenden Moment nicht erscheinen wird, müssen wir das Ganze abblasen. Die Gäste nehmen die Hochzeitsgeschenke wieder mit und packen sich am Buffet was für zu Hause ein. Ach naja, ist ja auch egal. Es trennen sich eh immer mehr Paare, also... Wenn man mich fragt, dann sind daran nur Serien wie Reich und Schön schuld. Da heiraten alle mindestens einmal quer durcheinander, wenn nicht 2-mal. Das sind unglaubliche Geschichten. Meine Mutter verfolgt dieses Durcheinander seit der 1. Staffel. Die Mädels hier aus der Siedlung verpassen auch keine Folge.
Ach, Doria, immer wieder dieselben Beurteilungen. Wirkt abwesend oder scheint in Gedanken woanders.
Aber meine Zeichenlehrerin hat was Nettes geschrieben.
Na, sie bescheinigt dir ein gewisses gestalterisches Talent, Doria.
Ja gut, das hat nicht viel zu sagen, aber trotzdem, ich fand es nett. Was soll ich machen? Das Schuljahr ging genauso mies zu Ende, wie es angefangen hatte. Zum Glück kann meine Mutter nicht lesen. Ich meine wegen der Noten.
Hör zu, Jasmina. Nabil könnte ihr doch helfen, Du weißt, was für ein kluger Kopf er ist.
Klar, fast alle arabischen Mütter denken so von ihren Söhnen.
Er ist ein Genie.
Aber Nabils Mutter geht wirklich zu weit. Sie hält ihn für den Einstein der Pariser Bronx und sagt das auch jedem, der es nicht hören will.
Für Nabil wäre das überhaupt kein Problem. Und warum sollte Dorian nicht von seiner Intelligenz profitieren?
Zum Glück hat meine Mutter nicht gleich zugesagt. Sie benutzte den Inshallah-Joker. Das heißt weder ja noch nein. Die eigentliche Übersetzung lautet, wenn Allah es will. Aber ob Allah es will oder nicht, das weiß man nie so genau.
Wenn ich's dir sage, Nabil ist ein Genie.
Nabil ist eine Null. Er hat Akne. Und als er kleiner war, ließ er sich in der Schule immer das Pausenbrot wegnehmen. Das geborene Opfer. Ich mag lieber Helden. El Pacino zum Beispiel, der hat sich bestimmt nicht sein Pausenbrot klauen lassen.
Der König hatte seinen ersten Minister verloren und es war sein Wunsch, dass Sadiq diesen Posten übernahm. Alle Schönen in Babylon waren begeistert von dieser
Seit ein paar Wochen kommt also die Null hin und wieder hierher,
so jungen Minister gegeben,
um mir bei den Hausaufgaben zu helfen. Der Kerl redet wie ein Wasserfall. Er glaubt, er hätte von allem Ahnung.
Nachdem Sadiq dem König und der Königin gedankt hat...
Stopp mal! Was ist denn eigentlich Sadiq? Ist das eine Reifenmarke?
Schon mal was von Voltaire gehört?
Idiot.
Hey, halb so wild, ist doch nicht so schlimm. Es kann ja nicht nur Intellektuelle geben. Also, Wo waren wir?
Oh.
Genau. Nachdem Sadiq also dem König und der Königin gedankt hatte,
okay,
ging er zum Papageien.
Ich gewähre Nabil mildernde Umstände.
Schöner Vogel.
Jeden Tag so eine Mutter um sich zu haben, ist bestimmt nicht einfach. Sie hängt ihm ständig auf der Pelle. Sie belauert ihn von morgens bis abends und will alles über seine Freundin, sein Liebesleben und so weiter wissen.
Aber fügte er hinzu,
na gut, er hat kein Liebesleben, aber trotzdem ist es das Letzte. Außerdem sagen hier in der Siedlung alle, dass bei Nabil zu Hause der Vater nichts zu melden hat. Hey, Nabil, dein Alter wäscht Geschirr ab und deine Mutter hat die Hosen an. Also echt, eine arme Socke. Letzten Montag habe ich mit Madame Berlot über Nabil und so gesprochen. Aber in dieser Sitzung war sie irgendwie komisch. Sie hörte gar nicht richtig zu und sah eher besorgt aus.
Lass uns mal was anderes ausprobieren.
Und dann hat sie mich tatsächlich mit Knete spielen lassen. Voll peinlich.
Na nur Mut.
Ich glaube, sie dreht gerade ein bisschen ab. Denn die Figuren, die ich geknetet habe, hatten mit nichts Ähnlichkeit. Aber sie war ganz aus dem Häuschen.
Ah ja, das ist interessant. Wirklich sehr interessant.
Andererseits mag ich gerade das an Madame Berlot, dass sie niemals urteilt. Sie nimmt einen immer ernst. Sogar wenn man aus lilafarbener Knete ein Hochhaus formt.
Oh, hallo, Doria.
Hi.
Das war Hamoudi.
Doria, darf ich vorstellen? Das ist Karine.
Und an ihm hing eine blöde, grinsende, blonde Schlampe auf Stöckelschuhen.
Karine, das ist Doria.
Er hörte sich total bescheuert an, als wäre er plötzlich um 30 Jahre gealtert. Und dann trug er auch noch ein furchtbar hässliches Hawaii-Hemd. Ich hatte das Gefühl, ich wäre in die Familiensaga hineingestolpert, die sonntags im Fernsehen läuft. Ich war total durcheinander. Ich sah also das Mädchen an und sagte prompt:
Hallo, Karim.
Mir war gar nicht klar, was ich da sagte. Die beiden starrten mich mit großen Augen an. Sie sahen aus wie Pokémon-Figuren. Diese dumme Gans von Karim hat ihn total verändert. Sie krallt sich am Moody vor meinen Augen. Wer weiß, vielleicht beherrscht sie schwarze Magie und verzaubert ihn. Und Madame Berlot hat bestimmt auch ihre Filzstifte und ihre Knete verhext, damit ich nie im Leben glücklich werde und weiter jeden Montag um 16.30 Uhr zu ihr komme. Bis zu meinem Tod.
Écoutez, je suis là pour vous aider, alors calmez-vous.
J'ai jamais dit que j'avais besoin d'une assistante sociale, moi. Alors tu gifles maintenant.
J'arrête de me faire en tout de suite, espèce de mal élevé.
Mal élevé? Mais tu étais là pour me donner à manger, espèce de connard.
J'ai commencé à vivre ma vie dans les poubelles, dans un quartier de cramé où les blats t'attraquent sous tes semelles. Salut,
salut, ça va?
Les mecs observent ta voiture et neuf en te félicitant et t'enculent dès qu'ils le peuvent. Putain, c'est dément, les gosses de 10 ans, ils parlent déjà de faire de l'argent.
Ach, da kommst du endlich. Wird aber auch Zeit. Ihr seid schon wieder viel zu spät mit der Miete. Sagt das deiner Mutter?
Die Frau des Hausmeisters kassiert immer die Miete ein. Sie ist übrigens die Frau, die sich 1974 von ihrem Friseur eine Dauerwelle hat machen lassen, die immer noch hält.
Hm. Sag mal, würdest du nicht gern selbst ein bisschen Geld verdienen? In der Siedlung gibt's eine neue Mieterin, die sucht einen Babysitter für ihre Tochter.
Das fand ich nur wieder nett, dass sie an mich gedacht hat. Stimmt doch. Sie hätte es ja auch irgendeinem anderen Mädchen aus dem Viertel vorschlagen können. Aber sie hat an mich gedacht.
Dann kannst du dir auch mal so schöne Anziehsachen kaufen wie die anderen Mädchen in deinem Alter, nicht wahr?
Wie bitte? Ich fass es nicht. Was bildet die sich ein? Diese falsche Kuh! Ich hätte ihr diese Bemerkung um die Ohren hauen können. Stattdessen sagte ich wie vor den Kopf geschlagen:
Ja, danke. Ich gehe mal bei ihr vorbei.
Warte, hier fehlen noch 6 Cent. So kann ich dir keine Quittung geben.
Die Frau, die eine Betreuung für ihre Tochter sucht, heißt Lila und ist 30 Jahre alt. Keine Ahnung warum, aber ich hatte sie mir älter vorgestellt. Sie kommt aus Algerien, wie Tante Sora, und ist Kassiererin im Supermarkt. Sie hat schönes braunes Strubbelhaar und ein nettes Lächeln. Vor kurzem hat sie sich von Sarahs Vater getrennt. Deshalb ist sie wohl auch in unser Viertel gezogen. In ihrer Wohnung liegen jedenfalls
haufenweise Frauenzeitschriften rum mit nichtssagenden Psychotests nach dem Motto, wie besitzergreifend sind sie oder sind sie eine Verführerin? Wir haben uns gerade mal eine Viertelstunde unterhalten. Dann meinte sie, man könne mir am Gesicht ablesen, dass ich in Ordnung sei und rief ihre Tochter.
Hallo, ich bin Sarah. Passt du jetzt immer auf mich auf?
Sarah ist 4 Jahre alt, macht einen intelligenten, aufgeweckten Eindruck und ist total süß. Dabei habe ich sonst gar nicht so mit Kindern. Ich muss Sarah um 17.30 Uhr von der Spielgruppe abholen und zu Hause auf sie aufpassen, bis Lila wiederkommt. Es macht mir Spaß. Ich hätte gern mit Hamudi darüber geredet, aber den sehe ich gar nicht mehr. Er spielt wohl Cluedo mit dieser blöden Karin.
Mais pourquoi tu fais ça? Je suis pas capable de gagner notre vie? C'est moi qui gagne l'argent et toi tu devrais suivre tes cours à l'école. Pourquoi je bosse comme une folle toute la journée? Shtala ki hezba. Hein? Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que je veux que toi au moins tu réussisses.
Als ich Mama abends von meinem Job erzählte, hat sie fast angefangen zu weinen. So aufgebracht war sie. Sie könne gut allein für uns sorgen und ich solle lieber lernen, damit ich es einmal besser habe. Beim Essen haben wir kein Wort miteinander gesprochen. Gar nicht wie im Film. Aber wie im wahren Leben. Und obwohl sie mir am Ende ihr Okay gab, habe ich gemerkt, dass sie eigentlich traurig war. Im Formule 1 von Bagnolet ist im Moment ganz schön die Kacke am Dampfen. Mamas Kolleginnen sind scharenweise in den Streik getreten. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn und haben sich dafür mit den Gewerkschaften zusammengetan. Angeführt wird der Streik von Fatouma Konaré, einer Kollegin, mit der Mama sich gut versteht. Fatouma hat als erste laut ausgesprochen, dass die Frauen in dem Hotel ausgebeutet werden. Mama sagte, sie würde gern mit den Mädchen aus dem Hotel streiken, aber sie hat keinen Mann, der sie unterstützt. Die Mädchen schon.
Fatouma et les autres filles, elles ont leur mari qui les aide. Mais nous, on est toutes seules.
Resultat: Da fast alle anderen streiken, hat Mama noch 1000-mal mehr Arbeit. Monsieur Chillon, dieses Oberarschloch von Chef, hat schon einige streikende Zimmermädchen entlassen, obwohl er das nicht darf. Er ist wirklich zum Kotzen. Fun, baby.
Ich kann verstehen, dass du aufgebracht bist. Aber jetzt urteilst du schon wieder über jemanden. Dabei erträgst du es selber nicht, wenn man über dich urteilt.
Kann ja sein. Aber er ist trotzdem ein widerlicher Ausbeuter. In der Schule wird auch gestreikt. Es ist, als würde alles um mich herum stillstehen. Monsieur Loiseau, ihr wisst schon, der Schulleiter ist von einem Schüler angegriffen worden. Angeblich hat der Typ ihm Tränengas ins Gesicht gesprüht. Er ist wirklich ein Pechvogel. Da steckt er schon mal alle Jubeljahre den Kopf aus seinem Büro, um nachzusehen, ob der Kasten noch steht, und wird prompt Opfer eines Giftgasangriffs. Seitdem herrscht an unserer Schule das absolute Chaos. 3/4 der Lehrer geben keinen Unterricht mehr. Sogar Madame Bombard-Chiche hängt überall Plakate mit dem Schriftzug »Schluss mit der Gewalt« oder anderen schockierenden Sprüchen auf. Es ist schon lustig, wie aktiv sie auf einmal ist. Wäre nicht schlecht, wenn sie auf ihren Unterricht genauso viel Energie verwenden würde. Vielleicht ist sie ja eine Kämpfernatur, eine militante Überzeugungstäterin, eine Frau mit einem politischen Gewissen. Wow! Jedenfalls unterstützen nur wenige Schüler den Streik. Die meisten sind wohl der Ansicht, dass es nichts bringt. Genau. Für uns ist ohnehin alles verloren.
Ich bin ein bisschen spät.
Letzte Woche hatten wir wieder Besuch von Madame Dingsbums, der Sozialarbeiterin.
Die Maniküre hat heute länger gedauert.
Diese Frau hat echt null Feingefühl. Kaum hatte Mama ihr die Tür geöffnet, zischte sie schon durch ihre weißen, geraden Zähne.
Oh je, sie sehen ja gar nicht gut aus.
Sie bildet sich sonst was ein. Nur weil sie gerade den Gutschein über 12 Solariumsbesuche verbraten hat, den ihr das Beauty-Institut Schöne Fresse als Treueprämie geschenkt hat. Und dann drehte sie auch noch mindestens 10 Runden durch die ganze Wohnung, als würde sie die Katakomben besichtigen.
Der Wasserhahn in der Küche braucht dringend eine neue Dichtung.
Ich frage mich, ob sie sich diesen Beruf ausgesucht hat, weil ihr das Elend anderer Leute ein Gefühl von Sicherheit gibt. Mama hatte extra für sie einen Pfefferminztee aufgebrüht, den sie kaum anrührte.
Er ist wirklich ganz köstlich. Allerdings, er ist ziemlich süß. Ich muss auf meine Linie achten. Sie wissen ja, nach der Hochzeit lassen manche Frauen sich ganz schön gehen.
Und sie kicherte los, mit geschlossenen Augen und der Hand vor dem Mund, wie Marilyn Monroe. Für wen hält die sich eigentlich? Die blöde Kuh ist gerade mal 4 Wochen verheiratet. Mama war das egal. Sie lachte einfach mit. Ich habe das Gefühl, all dies berührt sie überhaupt nicht. Ich sah sie neben dieser Miss Frankreich für Arme sitzen und irgendwie bewunderte ich sie. Madame Dingsbums meckert an ihrem Aussehen, an ihrem Wasserhahn und an ihrem Pfefferminztee herum. Aber Mama pfeift drauf. Sie lacht und plaudert mit ihr, als wäre nichts gewesen. Sie hat ihr sogar von dem Streik erzählt und von der Situation im Formule 1.
Nein, nein, das geht so nicht weiter. Da fällt mir etwas ein. Ich melde Sie zu einem Alphabetisierungskurs in Bondy an. Dort können Sie lesen und schreiben lernen und gleichzeitig ein Bewerbungstraining für eine neue Stelle machen. Und Sie müssen nichts dafür bezahlen. Das übernimmt alles die Stadtverwaltung von Livry-Gargan.
Bevor Madame Dingens ging, wühlte sie in ihrer gefälschten Vuitton-Handtasche und meinte zu mir:
Ich habe hier auch etwas für dich, Doria.
Wieder mal ein Gutschein. Diesmal für kostenlose Bücher. Ich habe das Gefühl, mich rückwärts zu entwickeln, weil mich alle behandeln wie eine Bedürftige. Geht doch alle zum Teufel!
Hallo?
Écoute, Yasmina, c'est l'horreur. Ils ont arrêté Youssef. Ce matin à 6h, ils sont venus. Ils ont frappé et ils ont foncé la porte pour le tirer du lit, tu te rends compte?
Tante Zora hörte gar nicht mehr auf zu heulen. Heute Morgen wurde Youssef verhaftet. Die Bullen haben die Tür eingetreten und ihn aus dem Bett gezerrt. Tante Zora vertraute Mama an, dass er in Drogengeschäfte und Autodiebstähle verwickelt sei. Ich glaube, sie fühlte sich verantwortlich, weil sie sich nicht genug um ihn gekümmert hatte. Am Ende des Gesprächs begann auch Mama zu weinen. Youssef wird sich ja gerade übel verhört. Dabei ist er ein netter Kerl. Das ist nicht fair. Als Mama aufgelegt hatte, haben wir uns kurz darüber unterhalten. Aber manchmal reichen Worte nicht aus. Dann sahen wir einfach aus dem Fenster und das sagte alles. Der Himmel draußen war grau wie der Beton der Häuser und es fiel ein feiner Nieselregen, als würde Allah auf uns spucken. Disney. Manchmal habe ich keinen größeren Wunsch, als jemand anders zu sein, an einem anderen Ort und vielleicht sogar in einer anderen Zeit. Aber dann weiß ich wieder nicht, ob Mama es okay fände, wenn ich einfach so abhaue. Dann wäre ja niemand mehr da, um reich und schön für sie aufzunehmen. Und auch niemand, der Sarah vom Spielkreis abholt. Und Lila würde ganz schön in der Klemme stecken und müsste sich einen anderen Babysitter suchen. Es gibt also doch ein paar Leute, die mich brauchen. Und das ist ein gutes Gefühl.
Hi, Doria! Doria!
Gestern traf ich Hamoudi vor der Schule.
Kann ich Ihnen ein Stück mitnehmen?
Ich war stolz und nutzte die Gelegenheit, um ein bisschen anzugeben, damit all die Streuselkuchen aus der Penne sehen, wie ich mit dem Zorro-Doppelgänger von Antonio Banderas wegfahre. Nur, dass Hamoudi etwas vernarbter und noch schöner ist. Aber leider hat's keiner mitgekriegt.
Was guckst du so?
Eigentlich steht es ihm ganz gut, immer rasiert zu sein. Dabei, mir ist aufgefallen, dass er ein anderes Auto fuhr als letzte Woche.
Ja, der ist neu. Cool, ne?
Hamoudi hat ziemlich oft ein neues Auto. Wahrscheinlich macht er krumme Geschäfte. Und in diesem Fall stelle ich ihm besser keine Fragen. So funktioniert das zwischen Hamoudi und mir. Er will mich beschützen, mich nicht in seine Geschichten hineinziehen? Im Gegenzug muss ich meine Neugier bändigen.
Na, was ist? Worauf wartest du?
Hi.
Was ist denn eigentlich los?
Hey, was soll denn los sein?
Keine Sorge. Du wirst immer mein Liebling bleiben.
Dann fing er an zu lachen. Vielleicht dachte er, ich wäre eifersüchtig. Also wirklich. Für ihn war es gut, dass er dieses Mädchen kennengelernt hat. In seinem Leben passiert wenigstens was. Bei mir ist es Tag für Tag das Gleiche. Miese Aussichten halt. Mama hat sich endlich von diesem scheiß Hotel verabschiedet und das haben wir, was ich nur ungern zugebe, Madame Dingenskirchen, unserer Barbie vom Sozialamt, zu verdanken. Sie hat ihr tatsächlich diese Fortbildung verschafft. Das heißt, Mama wird jetzt endlich lesen und schreiben lernen. Cool. Wenn sie möchte, helfe ich ihr dabei. Das ist schon lustig. Mama war ja nie in der Schule. Und jetzt ist sie ganz aus dem Häuschen. Echt. Die Weiterbildung nimmt sie richtig ernst. Und weil sie abends nicht mehr so spät zu Hause ist, bin ich nicht mehr so lange allein. Gestern haben wir auch gleich zusammen ferngesehen. Mama schaut am liebsten die Wettervorhersage. Es wurde mal wieder ein Orkan in der Karibik angekündigt. Frankie, ein Wahnsinnsding. Mama sagte, sie findet diesen westlichen Tick, Naturkatastrophen einen Namen zu geben, völlig bescheuert. Ich mag es, wenn Mama und ich so interessante und tiefgründige Gespräche führen.
Jasmina, ma sœur, tu peux te féliciter de pas avoir de fils. Je te jure qu'Allah te protège, tu n'as aucune idée.
Als ich nach Hause kam, telefonierte Mama wieder mit Tante Sora. Sie waren beide ganz aufgebracht. Ich glaub's einfach nicht. Sie haben ihn tatsächlich verknackt. Ein Jahr hat er bekommen. Ich muss schon sagen, obwohl Youssef mich oft verarscht hat, hat er es wirklich nicht verdient, wegen so einer Dummheit ein Jahr seines Lebens zu verlieren. Und eigentlich sogar mehr als ein Jahr. Das sehe ich ja an Hamoudi. Der ist nach dem Knast nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Erst schlug er sich als Aushilfe durch, eine Menge kleiner Scheißjobs, einer schlimmer als der andere. Und jetzt verdient er sein Geld mit der Dealerei und kann kein normales Leben führen. Rente und Krankenversicherung speziell für Dealer müssen nämlich erst noch erfunden werden.
Hast du schon gehört? Samra ist ausgerissen.
Samra ist 19 Jahre alt und wurde im 11. Stock unseres Hochhauses festgehalten. Ihr Bruder folgte ihr auf Schritt und Tritt. Er ließ sie nie ausgehen. Und wenn sie auch nur ein bisschen später als gewohnt von der Schule nach Hause kam, schleifte er sie an den Haaren über den Fußboden. Der Vater erledigte dann den Rest. Dann konnte man sie schreien hören. Samra lebte in einem Hochsicherheitstrakt und ihre Mutter konnte wohl nichts dagegen tun. Als Mädchen hat man einfach schlechte Karten. Aber jetzt hat sie es ja wohl geschafft. Jetzt ist sie auf und davon mit ihrem Freund. Und der ist auch noch weiß. Ein Tubab also.
Angeblich hat sie irgendwer in Paris gesehen mit einem dicken Bauch. Sie kriegt schon bald ein Baby.
So, so, schwanger ist sie auch schon. Schau an, die Gerüchteküche kocht. Naja. Jedenfalls ist ihr Verschwinden hier im Augenblick Gesprächsthema Nummer 1. Als sie noch zu Hause in ihrem Betonkäfig eingesperrt war, sprach kein Mensch über sie, als wäre das völlig normal. Und jetzt, wo sie es geschafft hat, sich von ihrem Diktatorbruder und ihrem Folterervater zu befreien, zerreißen sich die Leute das Maul über sie. Ich verstehe das nicht.
Mais qu'est-ce que je vais faire? Le vieux revient la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi quand il saura l'histoire avec Youssef?
Calme-toi, Zohra. On va trouver une solution.
Mama und Tante Zora telefonieren ständig miteinander.
Écoute, tout dépend comment tu vas lui expliquer ce qui est arrivé à Youssef.
Nächste Woche kommt der Alte von Tante Zora zurück. Sie fürchtet sich vor ihm und weiß nicht, wie sie ihm beibringen soll, was passiert ist. Mama hilft ihr, eine Taktik vorzubereiten. Angeblich hängt alles davon ab, wie sie ihm die ganze Sache verklickert. Also, ich finde, Wenn es um schlechte Nachrichten geht, lässt man sich am besten vom Fernsehen inspirieren. Zum Beispiel von dem Mut und dem Zartgefühl von Gabi in Sunset Beach.
Mein Liebster, ich habe es nicht gewollt. Es ist einfach passiert.
Aber er ist mein Bruder und er ist Priester.
Mein Liebster, ich wollte es nicht. Ich liebe doch nur dich, mein Einziger. Oh. Oh.
Na, seht ihr? Geht doch. Und verglichen damit ist es ein Zuckerschlecken, Josefs Vater zu eröffnen, dass sein Sohn bis zum Frühjahr hinter Gittern sitzen wird. Oder in meinem Fall Mama zu erzählen, dass ich dieses Jahr kleben bleibe.
Du musst deiner Mutter schon die Wahrheit sagen, Doria. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber auch wenn sie enttäuscht sein wird, weil sie will, dass du etwas aus deinem Leben machst, solltest du ehrlich zu ihr sein.
Was aus meinem Leben machen? Sind doch eh alles nur miese Aussichten.
Ma petite apocalypse.
Musique de la jungle. Garde le fond du calice.
Mit Hamoudi habe ich neulich abends auf der Treppe auch darüber gequatscht. Also über Eltern und Konflikte in der Pubertät. Madame Belot hatte mir nämlich erklärt, was das ist. Pubertät.
Das ist alles Quatsch. Das ist doch bloß eine Ausrede dieser Franzosen. Die wollen nur nicht zugeben, dass sie bei der Erziehung komplett versagt haben. So ist das.
Ich sehe das nicht so.
So Scheiß. Wirklich. Ich interessiere mich wirklich null für irgendwelche Pubertätsprobleme, ja? Also ich habe nie welche gehabt. Die hat mein Alter mir sofort ausgetrieben, das kannst du mir glauben. Oh Mann. Du, übrigens, die Sache mit Karin ist vorbei.
Ich weiß, dass es nicht nett von mir ist, aber ehrlich gesagt hat mich das gefreut. Jetzt kann es mit Hamoudi vielleicht wieder werden wie früher. Die hatte eh eine Fresse wie eine Frisbee-Scheibe. Ich wollte ihn ein bisschen trösten und er fand das total lustig. Aber er hat mir nicht verraten, warum sie nicht mehr zusammen sind. Ich glaube kaum, dass sie ihn mit Hamoudis Bruder betrogen hat, der übrigens kein Priester ist.
Hi.
Neulich abends war diese Null von Nabil wieder hier, um mir bei den Hausaufgaben in Bürgerkunde zu helfen. Thema, wählen gehen oder nicht.
Ach, vergiss es. Nimm zum Beispiel einen Typen aus der Cité du Paradis. Der geht schon lange nicht mehr zur Schule, findet keinen Job und muss sich sein Zimmer mit 4 kleinen Geschwistern teilen, weil seine Eltern auch nicht arbeiten und sie alle in der Bruchbude hausen. Was bringt es so einem Typen, wählen zu gehen?
Nabil hat recht. Was kümmern den seine Pflichten als Bürger? Der muss täglich um sein Überleben kämpfen. Außerdem gibt es ja auch keine Kandidaten, mit denen er sich identifizieren könnte. Und hier geht ja auch keiner wählen. Andererseits, vielleicht ist das der Grund, warum die Cités so verkommen. Wer nicht wählt, bringt keine Stimme und nützt zu den Politikern rein gar nichts. Also ich werde wählen gehen, wenn ich 18 bin.
Ja, klar. Sag mal, kannst du nicht was Musik machen?
Ey, ich dachte, der Typ geht jetzt nach Hause zu Mami. Stattdessen laberte er ununterbrochen und aß dabei das ganze Paket Cracker auf, das auf dem Tisch lag. Ich hatte gehofft, es würde die Woche über reichen, aber naja, was soll's.
Okay, also, ich muss da mal los.
Als ich den Blödmann endlich zur Tür brachte, war er auf einmal so anders. Er setzte ein ernstes Gesicht auf, beugte sich zu mir und gab mir einfach einen Kuss auf den Mund. Echt wahr.
Tschüss. Bis bald.
Ich fass es nicht. Erst frisst er mir alle Cracker weg und dann wagt er es auch noch, mich zu küssen. Ohne vorher zu fragen. Und was mache ich, dumme Kuh? Werde knallrot. Und stammele ein kaum hörbares Tschüss. Dann habe ich schnell ein großes Glas Wasser mit Minzsirup getrunken und mir 2-mal die Zähne geputzt, um den Geschmack von Nabil loszuwerden.
Thank you.
ersten Kuss hatte ich mir wirklich anders vorgestellt. Ich hatte da eher eine Traumkulisse im Kopf. An den Ufern eines Sees, im Wald. Bei Sonnenuntergang. Mit einem tollen Typen, der mir gerade erklärt, wie man mit einer Nagelfeile und einem Stein Feuer macht. Und mitten in unserem philosophischen Diskurs würden wir magisch voneinander angezogen, wie in Zeitlupe, um uns dann zu küssen. Ganz natürlich. Als hätten wir nie etwas anderes getan. Wenn ich mir diese Szene ausmale, bin ich selbstverständlich perfekt frisiert, gut angezogen und habe etwas mehr Busen. Von der Sache mit Nabils Mund weiß niemand. Viel zu peinlich. Nicht mal Madame Belot, die letztens wieder so konfuses Zeug gelabert hat.
Sieh mal, Dorian, du entwickelst dich. Da ist es ganz normal, dass du dir so viele Fragen stellst.
Schwachsinn. Die braucht wirklich dringend eine neue Brille. Seit einer halben Ewigkeit bin ich jetzt 1,60 und lege keinen Millimeter zu. Ich und mich entwickeln.
Hallo, kleine Prinzessin. Du bist bestimmt Sarah, was?
Ja, und wer bist du?
Auf dem Heimweg vom Spielkreis bin ich mit Sarah bei Herr Moody vorbeigegangen.
Du hast aber ein hübsches rosa Kleidchen an, wie eine Fee.
Und du? Du hast keine schönen Zähne, das müssen wir mal der Zahnfee sagen.
Aber Sarah, das ist wirklich nicht nett. Sowas sagt man nicht.
Gut, es stimmt zwar, Herr Moody hat ziemlich schlechte Zähne, aber so katastrophal ist es auch wieder nicht. Aber was soll's? Herr Moody jedenfalls vergöttert die Kleine seitdem.
Ich sag's dir, in dieser verlogenen und korrupten Gesellschaft sind nämlich Kinder die einzigen, die noch aufrichtig sind.
Herr Moody ist in letzter Zeit sehr nachdenklich. Übrigens sucht er auch ernsthaft Arbeit. Jedenfalls behauptet er das. Er muss ein bisschen solider werden. Die Dealerei wird ihm zu gefährlich. Außerdem sagt er solche Sachen wie...
Ich bin schließlich nicht mehr 17.
Und guckt dabei ganz sentimental.
Ich habe sozusagen ein Drittel meines Lebens hinter mir. Und noch nichts auf die Reihe gekriegt. Gar nichts, überhaupt gar nichts.
Es ist ja noch nicht zu spät. Vielleicht hast du nur Angst, was zu ändern. Ich weiß auch nicht, wieso mir das plötzlich rausgerutscht ist. Die Sommerferien haben schon angefangen. Heute Nachmittag ist Familie Ali nach Marokko aufgebrochen. Ich sah ihnen von meinem Fenster aus zu. Die Kinder waren herausgeputzt und man konnte ihnen die Vorfreude am Gesicht ablesen. Irgendwie beneidete ich sie. Sie brauchten ganz schön lange, um all die Sachen in ihrem großen roten Kombi zu verstauen. Die Mutter Ali hat sogar einen Staubsauger mitgenommen. Das allerneueste Modell von Roventa. Da wird sie ja unten ganz schön punkten. Bestimmt bleiben die demnächst eh ganz unten in ihrem Dorf. Ihr Haus ist nämlich fast fertig. Den Kindern fällt das sicher im Traum nicht ein. Aber ihre Eltern denken an nichts anderes seit ihrer Ankunft in Frankreich. Seit dem Tag, an dem sie den folgenschweren Fehler machten, einen Fuß in dieses verdammte Land zu setzen, von dem sie glaubten, es würde das ihre werden. Ich bleibe hier. Sollen sie doch alle abhauen. Egal. Sogar Nabil ist verschwunden. Wahrscheinlich ist er mit seinen Eltern nach Tunesien gefahren. Und auch nach den Ferien wird er nicht mehr kommen, um mir bei den Hausaufgaben zu helfen. Ich werde nämlich nie wieder in meinem Leben Aufsätze schreiben. Höchstens zum Thema Föhnfrisuren oder Lockenwickler. Ach ja, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ich kann die Klasse auf dem Gymnasium nicht wiederholen, weil es nicht genug Plätze für alle Sitzenbleiber gibt. Also haben sie mir in letzter Minute einen Platz in einer Berufsschule hier in der Nähe besorgt, wo ich eine Ausbildung zur Friseuse machen kann. Hamoudi war sehr wütend darüber. Er wollte sofort hingehen und Ärger auf der Behörde machen und die Schule kontaktieren. Ach, ist schon okay. Ich weiß eh nicht, was ich aus meinem Leben machen sollte. Sagt einem ja hier auch keiner. Wer weiß. Vielleicht finde ich Friseuren ja ganz toll. Verknöcherten alten Schachteln eine Dauerwelle zu machen, das macht mir bestimmt riesen Spaß. Das spüre ich. Mist.
Was soll's? Diese Aussichten halt.
In solchen Momenten wäre ich gern stärker. Wie gern hätte ich dann einen Panzer, der mich mein Leben lang schützt. Damit mir nichts mehr wehtun kann.
Ach, das ist da!
Ich komme heute zum letzten Mal. Jedenfalls für eine Weile. Nächste Woche beginnt mein Mutterschutz. Aber natürlich komme ich nach der Geburt wieder zu Ihnen.
Sie hätte auch gleich sagen können, in einem Jahr seid ihr immer noch arm und braucht mich. Dumme Kuh. Außerdem haben wir jetzt ihre Vertretung am Hals. Die verzieht keine Miene und hat die Augen immer nur halb geöffnet. Hinter einer klobigen rosa Brille mit Gläsern so dick wie Flaschenböden.
Guten Tag. Ich bin die Schwangerschaftsvertretung von Madame Dupré.
Und dann spricht sie auch noch so langsam. Mit einer Gruselstimme. Die ist wie eine Maschine. Wie ein Roboter, der genau darauf programmiert ist. Aktennummer 25-26. Mutter, alleinerziehend. Name der Tochter, Doria. Ich scheiß drauf. Und nennen sie nur noch Cyborg.
Tous les jours, je prie pour qu'il s'en aille d'où il est venu.
Tante Sora hatte übrigens den Mut, ihrem wahnsinnigen Alten alles zu erzählen. Es gab einen üblen Streit, als er erfuhr, was passiert war. Und natürlich hat dieser Irre sie auch geschlagen. Wenn ich daran denke, dass Mama noch vor kurzem betete, ihr Mann würde wieder zurückkommen. Jetzt ist sie doch viel freier. Denn wenn Papa noch bei uns wohnen würde, käme es überhaupt nicht in Frage, dass sie arbeitet, obwohl wir die Kohle dringend gebraucht hätten. Denn in Papas Augen war eine Frau nicht dazu bestimmt, arbeiten zu gehen. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Apropos Arbeit. Hamoudi hatte übrigens auch einen Job gefunden. Irgendein Mietservice für HiFi, Video- und Computergeräte suchte einen Wachmann.
Naja, es war nicht so super klasse, nachts arbeiten zu müssen, ja?
Aber er war trotzdem froh, dass er eine seriöse Arbeit gefunden hat.
Hamoudi, der Wachhund. Na egal, es war okay.
Und dann haben sie ihn wieder gefeuert. Einfach so. Weil irgendwelche Dinge aus dem Lager verschwunden sind. Waren im Wert von über 6.000 Euro. Und natürlich hielten sie Hamoudi für den Schuldigen. Nicht mal seine Eltern haben ihm geglaubt, dass er nichts damit zu tun hatte. Aber die sind ohnehin der Ansicht, er würde zu nichts taugen. Das sagen sie mir auch die ganze Zeit.
Ach, ist auch egal. Ich bin sauber. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Weißt du? Ich habe meinen Job gut gemacht. Ich bin nicht ein einziges Mal eingeschlafen. Das Einzige, was sie mir vorwerfen können, das ist meine Fresse. Genau deshalb haben sie mich ja verdächtigt.
Ich habe ihm geglaubt. Wieso muss ich eigentlich die ganze Zeit an Nabil die Null denken? Das ist doch zu blöd. Gut, er hat mich geküsst, na und? Ich wüsste zu gern, wann er zurückkommt. Nur so. Aus purer Neugier. Und überhaupt, ist ja echt eine Erklärung fällig.
Ça doit faire au moins deux ou trois fois le bâtiment de Terne.
Mama hat gestern zum ersten Mal den Eiffelturm aus der Nähe gesehen. Und das, obwohl sie seit fast 20 Jahren gerade mal eine halbe Stunde entfernt wohnt. Sie kannte ihn sonst nur aus dem Fernsehen. Aber da sie noch Ferien hatte, haben wir einfach mal einen Ausflug nach Paris gemacht. Wir hatten zwar kein Geld, um hochzufahren, aber Mama war trotzdem ganz schön beeindruckt und meinte, er sei bestimmt dreimal so hoch wie unser Haus.
Ça fait trois fois notre tour à nous, c'est sûr.
Bestimmt. Nur, dass die Touristen unser Haus und die Cité insgesamt nicht so interessant finden. Die einzigen, die sich dafür interessieren, sind verlogene Journalisten, die beschissene Reportagen über die Gewalt in den Vorstädten schreiben.
Doria, wir haben dir was mitgebracht.
Lila und Sarah sind wieder zurück.
Sie hatten Lilas Schwester in Toulouse besucht. Ich bin heilfroh, dass sie wieder da sind.
Hier, die sind für dich, aus Toulouse.
Ich bin sicher, dass die Kekse nicht das Geringste mit Toulouse zu tun haben. Aber es tut einfach so gut, wieder die Menschen um sich zu haben, denen man was bedeutet. Da fällt mir ein, ob Nabil mir wohl was aus Tunesien mitbringt?
Wenn er aus den Ferien zurück ist, solltest du endlich mal richtig mit ihm reden. Ich bin sicher, du schaffst das.
Vielleicht läuft's ja so wie in den Liebesfilmen, wo die Helden sich ganz ohne Worte verstehen. Das käme mir sehr entgegen. Mit Mama habe ich noch nicht darüber gesprochen, aber ich glaube, sie mag Nabil, weil er ein ehrgeiziger Typ ist. Er will sich sogar bei Big Deal bewerben und das Auto gewinnen. So etwas bewundere ich. Ich habe nämlich überhaupt keine Pläne für die Zukunft. Und vielleicht ist das ja die Lösung. Immer einen Funken Hoffnung bewahren und keine Angst vor dem Verlieren haben.
Du, weißt du, meine Mama ist in den Kerl mit den schlechten Zähnen verliebt.
Was?
Lila und Hamoudi.
Wusstest du das noch nicht?
Wenn sie nicht schon 4 Jahre alt wäre, hätte ich ihr kein Wort geglaubt.
Doch, doch, na klar.
Ich dachte, ich bekomme einen Asthmaanfall. Wie konnten sie mir das antun? Ich fühlte mich wie in einer Reportage der Sendung von 7 bis 8, moderiert von Ken und Barbie.
Erst 15 Jahre und schon völlig ernüchtert. Das Leben ist für sie nur eine kurze Illusion. Seit ihrer Geburt ist sie eine herbe Enttäuschung für ihre Eltern, vor allem für ihren Vater, der einen kleinen Jungen von 3500 Gramm und 51 Zentimetern erwartet hatte, ausgestattet mit einem Pimmel von durchschnittlicher Größe. Und dann die Tragödie. Er zeugt ein kleines Mädchen, das sich heute schon fragt, was es eigentlich hier soll.
Naja, ich meine, wofür lebt man eigentlich? Ich habe noch keinen Busen, mein Lieblingsschauspieler ist schwul, überall herrschen Krieg und Ungerechtigkeit. Und dann kommt der Hammer. Hamoudi hat etwas mit Lila und sagt mir kein Wort. Es ist doch ein Scheißleben.
An diesem Punkt übernimmt eine männliche Stimme aus dem Off.
Die Kleine hat nicht Unrecht. Es ist wirklich ein Scheißleben. Ich glaube, ich werde aufhören, die Off-Stimme im Fernsehen zu sprechen. Dieser Job ist doch Kacke. Man bekommt nicht die geringste Anerkennung. Ich meine, von uns will niemand ein Autogramm auf der Straße. Wir werden nicht berühmt. Das ist doch ein Beruf für Idioten. Ich werde eine Selbsthilfegruppe gründen. Die anonymen Off-Stimmen. Weil kein Schwein meinen Namen im Abspann zur Kenntnis nimmt. Ach, ich bin satt. Ich kann nicht mehr. Und da ich heute schon mal die Gelegenheit habe, möchte ich gleich mein Auto zum Verkauf anbieten. Ein grüner Twingo. So gut wie neu. Ja, gerade mal 7 Jahre alt.
Warum hat Hamoudi es mir nicht selber erzählt? Für wie blöd hält er mich eigentlich? Ich habe schon viel kompliziertere Dinge verstanden. Wenn Mama irgendwelche Formulare auszufüllen hat, mache ich das immer. Und das war auch schon so, als mein Vater noch da war. Obwohl es mir sonst wo stand, denn dieser Steuerkram ist das reinste Chaos. Als ich meinen Vater mal fragte, wie er das denn früher hingekriegt hat, als ich noch nicht lesen und schreiben konnte, hat er mich geschlagen. Regelrecht verprügelt hat er mich. Aber ich habe nicht geweint. Nie. Jedenfalls nicht vor ihm. Er dachte, Mädchen wären schwach und könnten nur weinen und Geschirr abspülen. Ich dachte immer, Hamoudi sehe das anders. Aber er hat nichts kapiert. Ich bin kein kleines Mädchen mehr.
Doria, Doria, ça y est, j'ai trouvé du boulot.
Hey!
Mama hat eine neue Stelle. Sie freut sich wie ein Kind.
Je vais travailler dans la cantine de l'école. École Jean Moulin, ça s'appelle. C'est moi qui va servir les enfants.
Sie arbeitet jetzt in der Kantine der Jean Moulin Grundschule.
Et regarde, Doria, ce qu'il y a écrit sur ma blouse. Yasmina.
Yasmina. Ihr Name steht sogar in rosafarbenen Buchstaben auf ihrer Schürze. Ich weiß nicht, was sie bei der Fortbildung mit ihr angestellt haben, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Sie ist viel fröhlicher, viel ausgeglichener, beinahe glücklich. Das fiel selbst der Cyborg-Tante auf, als sie neulich einen ihrer üblen Überraschungsbesuche machte.
Und du, Doria, kommst du denn jetzt auf der Friseurschule zurecht?
Wie bitte? Was denkt die sich eigentlich? Dass ich auch dazu zu blöd bin? Und überhaupt? Meint sie vielleicht, dass es meine große Leidenschaft ist, anderen in den Haaren herumzufummeln? Steht wohl nicht in ihrer Akte, dass ich überhaupt keine Wahl hatte.
Du machst es dir zu einfach, wenn du ständig andere die Wahl für dich treffen lässt. Du solltest endlich lernen, eigene Entscheidungen zu treffen.
Oh, meinen Sie wirklich? In königlicher Haltung schritt ich in die Küche, um den Gasherd zu schrubben, bevor Cyborg ihre Inspektion antrat. Der sah nämlich ziemlich eklig aus. Vielleicht sollte ich ja Schauspielerin werden. War doch gerade eine bühnenreife Nummer. Besser noch, ich gehe zum Film. Ruhm, Geld, Preise. Danke, 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 danke.
Madame, Ihre Tochter gilt hier in Cannes als ganz große Favoritin neben Julia Roberts und Nicole Kidman. Wie fühlen Sie sich?
Ça fait longtemps je rêve que ma fille monte les escaliers à Cannes. Abdullah ya Rabbi. Merci beaucoup.
Nicht die Treppen, Mama. Die Stufen. Während ich also die Stufen emporsteige, hoffe ich insgeheim, die Zeremonie möge auch im marokkanischen Fernsehen übertragen werden. Mein Vater wird sich dafür in den Hintern treten, abgehauen zu sein, denn nun ist seine Tochter ein Star. Während der Preisverleihung sehe ich in der ersten Reihe Mama, Hamoudi, die schwangere Lila, Sarah und Madame Burlot. Und dann verkündet Robert De Niro die Gewinner.
Der Preis für die beste weibliche Hauptrolle geht an Doria. Bitte, Doria.
Der Lümmel nutzt die Gelegenheit, mich zu küssen und unbemerkt seine Handynummer in mein Dekolleté gleiten zu lassen. Das Publikum ist aufgesprungen. Ich, vor all diesen Menschen, stürmischer Beifall. Vorausschauend, wie ich bin, habe ich eine geistreiche Rede vorbereitet und damit das Ganze ungezwungener, authentischer und ganz natürlich rüberkommt, habe ich sie auswendig gelernt. Nicht zuletzt danke ich dem Sozialamt von Saint-Saint-Denis, dass es die Reise nach Cannes übernommen hat. Danke, liebes Publikum.
Na ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Na endlich. Wir dachten, damit wäre es gut. Feierabend. Aber nein, eine Viertelstunde später tauchte Cyborg wieder auf. In totaler Panik und völlig außer Atem, weil sie alle Stockwerke zu Fuß hochlaufen musste. Der Aufzug war mal wieder kaputt. Sie schnaubte, jemand habe ihren Opel Vectra geklaut, den sie genau vor dem Haus geparkt hatte. Sie war noch einmal hochgekommen, um ein Taxi zu rufen.
Aber Madame, das Telefon ist uns doch schon vor 2 oder 3 Monaten abgestellt worden.
Was? Das stand aber gar nicht in der Akte.
Le A comme la brebus, j'entendais les matins de classe. Walkman sur la tête, Posca sur les sièges dans un mince sac. Comme l'alphabet suit de lettres, mon art, je montais l'escalier. Pieds sur terre et tête dans les nuages. Et bien le gars.
Eigentlich war ich mordsauer auf Hamoudi. Und genau das wollte ich ihm auch sagen. Aber als wir uns letztens trafen, habe ich mich nicht getraut. Er sah so verliebt aus. 2 Stunden lang hat er nur von ihr gesprochen. Ich fürchte, Lila hat Rambo abgelöst.
Das war vorherbestimmt. Glaub mir, Doria, ich weiß das. Das ist Schicksal.
Nicht schon wieder. Irgendwie hängt hier immer alles mit dem Schicksal zusammen.
Du hast dir immer noch nicht abgewöhnt, dauernd enttäuscht zu sein.
Ultrahelle. Was würde sie denn an meiner Stelle machen? Nehmen wir doch nur mal Nabil, die Obernull. Ich war bereit, ihm von dem Gefühlschaos in meinem Innern zu erzählen. Und dann kommt dieses kleine Pickelschwein sonnengebräunt aus dem Urlaub zurück und kennt mich einfach nicht mehr. Der geht wirklich an mir vorbei, ohne Hallo zu sagen. Glaubt er, dass dieser lächerliche Ohrring und die paar Barthaare am Kinn ihn erwachsener machen? Da hat das wohl nicht mehr nötig, mit mir zu reden, oder was?
Warum machst du dich immer so klein?
Ach was, ich dachte, er mag mich und jetzt bin ich halt...
Ein bisschen enttäuscht. Eben.
Ya Rabbi el Fugani, Telali Bzef. Ya Rabbi el Fugani, Telali Bzef.
Der erste Tag nach den Sommerferien ist neben Weihnachten einer der schlimmsten Tage im Jahr. Bei dem Gedanken an eine neue Schule, die ich nicht kenne, und an die ganzen Leute, die ich nicht kenne. Also, ich bekomme da Dünnpfiff. Aber Mama war wirklich süß. Sie wollte unbedingt, dass ihre Tochter bei diesem Anlass die schönste ist. Sie hat auf dem Markt eine gefälschte Levi's für mich ergattert. Wirklich ein super Imitat. Und sie hat meine langen schwarzen Haare frisiert. Sie band sie mir zu einem Pferdeschwanz zusammen, nachdem sie Olivenöl hineingebürstet hatte. Olivenöl. Wie früher. Wie im Dorf. Ich mag das eigentlich nicht, weil die Haare dann immer so stinken wie ranziges Bratfett. Aber ich habe nichts gesagt. Sie hatte solchen Spaß dran, mich hübsch zurechtzumachen. Dann hat sie noch meine Augen mit Kajal umrandet, um sie zu betonen. Was soll's? Hauptsache Mama fand mich hübsch. Wenn die Leute sagen, ich sehe ihr ähnlich, bin ich immer ganz stolz. Ich habe nicht viel von meinem Vater. Nur meine Augen, die sind grün, wie seine. Sein Blick war voller Nostalgie. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ihn und seine Nostalgie. Immer. Madame Burlot sagt, ich bin erst geheilt, wenn ich nur mich im Spiegel sehe. Nur mich.
Laissez-le. Bonne chance, ma fille.
Allah kann auch nicht ändern, dass ich mich von jetzt an mit ungefähr 30 blassgesichtigen Schlampen mit Dauerwelle, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Fressen rumschlagen muss. Alle mega cool. Total fashion. Mit meinem Kajal und der gefälschten Jeans fühlte ich mich da ziemlich fehl am Platz.
Produktkunde. Richtlinien zu Produkten der Körperpflege, Rohstoffe zur Herstellung von Haarpflegeprodukten.
Das erwartet mich wohl in diesem Schuljahr.
Geräte zum Trocknen und zur Formgebung der Haare.
Das ist doch das reinste Chinesisch.
Und natürlich Berufskunde. Haarwäsche, Bleichen, Färben, Trocknen, Legen.
Was zum Teufel mache ich hier eigentlich?
Das ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr.
Ich glaube, ich habe unsere ganze Bude unter Wasser gesetzt. Zum Glück war Mama nicht da. Ich kenne sie. Sie hätte mitgeheult, ohne überhaupt zu wissen, was los ist.
Alles für den Arsch. Wir haben doch eh keine Zukunft. Oh nein. Oh Scheiße. Was erzähle ich denn dem 15-jährigen Mädchen für Sachen? Pass auf. Hör einfach nicht hin, okay? Man darf die Hoffnung nie verlieren. Verstehst du mich?
So hat Hamudi früher geredet. Und damals hörte sich das fast an wie eine Drohung. Und irgendwie hatte er ja recht. Hamudi hat seinen Notausgang gefunden. Er hat eine neue Arbeit als Wachmann bei Malistar, dem Supermarkt, um die Ecke. Er raucht jetzt viel weniger und spricht sogar davon, sein Leben mit Lila zu teilen. Wir sehen uns jetzt zwar nicht mehr so oft, aber ihm geht es besser und darauf kommt es an. Und außerdem heißt das, es gibt noch mehr als Rap, Musik und Fußball. Die Liebe, nämlich... Ist auch ein Weg.
Aber trotzdem bist du wieder enttäuscht.
Ja, verdammt. Ich bleib nämlich vor lauter Glück der anderen auf der Strecke. Mich braucht keiner mehr. Sarah wird jetzt von Hamudi abgeholt. Wie in einer richtigen Familie.
Und du hast das Gefühl, dass du störst.
Treffer. Das ist nämlich nicht mehr der Hamudi von Haus Nummer 32. Und das weiß er auch. Neulich fand ich einen 20-Euro-Schein im Briefkasten. Dabei eine Nachricht mit der Unterschrift Moody. Das ist jetzt sein Spitzname. Bescheuert. Mir wäre bestimmt was Besseres eingefallen. Moody Mu, wie macht die Kuh? Der wollte doch nur sein Gewissen erleichtern, weil er mich so fallen gelassen hat. Meint er, das ist mit Geld wieder gut zu machen oder was? Gib's doch zu, du hast uns vergessen. Rimbaud und mich.
Warum fühlst du dich immer nur verraten?
Warum? Keiner interessiert sich für mich. Selbst meinen Geburtstag haben sie vergessen, sogar Mama. Und recht haben sie. Wer bin ich denn schon? Ein Niemand. Als Junge wäre das sicher ganz anders. Zum Beispiel wäre mein Vater noch da. Er wäre nicht nach Marokko zurückgegangen. Und ich hätte heute ganz viele Kinderfotos von mir. Mein Vater hätte mir beigebracht, Tabak zu kauen. Er hätte mir eine Menge unanständiger Geschichten erzählt und hin und wieder hätte er mir auch kumpelhaft auf die Schulter geklopft. Nach dem Motto, du bist ein guter Junge. Ja, es hätte mir sogar Spaß gemacht, mich genüsslich am Sack zu kratzen, um mich meiner Männlichkeit zu vergewissern. Es hätte mir gefallen, ein Junge zu sein. Ja, ich bin aber nun mal ein Mädchen. Eine Ische halt. Wer will schon was von der? Und wenn Sie nicht dafür bezahlt würden, mich pünktlich einmal in der Woche zu sehen, würden Sie mich garantiert auch fallen lassen, Madame Burlot.
Oh, hallo. Doria.
Herr Moody mal wieder. Abends an den Müllcontainern. Er meinte, genau mich habe er gesucht.
Ist ja cool. Genau dich habe ich gesucht.
Pff, überhaupt nicht wahr. Ich habe genau gesehen, dass er auf dem Weg zu Lila war.
Du, alter Lügner.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern...
Ach ja?
Er sagte, es tut ihm leid, dass er nicht mehr so viel Zeit für mich hat wie früher.
Du... Es tut mir leid, dass ich im Moment nicht so viel Zeit für dich habe.
Im Großen und Ganzen hat er mir zu verstehen gegeben, dass er jetzt ein anderes Leben führt. Und irgendwie habe ich das ja auch verstanden, dass ich da nicht mehr so richtig reinpasse.
Weißt du, als kleiner Gauner, der den Bullen den Stinkefinger zeigte, warst du mir lieber.
Nein, auch das habe ich nicht gesagt, sondern...
Schon okay.
Hallo, Sohora? Hallo?
Neulich sind Mama und ich zum Münzfernsprecher auf dem kleinen Platz gegangen, um Tante Sohora anzurufen.
Sohora, Anne, Jasmina.
Wir haben ja kein Telefon mehr.
Kiraki, ça va? U Yusuf, ça va?
Ich komme mir vor wie in Marokko. Da stehen auch so Zellen rum. Man kann sagen, ein kleines Stück Oujda mitten auf dem kleinen Platz von Livry Gargan.
Au mois de mai, inshallah, il va sortir, Yusuf.
Na endlich. Youssef kommt im Mai wieder raus. Und das wird wohl auch höchste Zeit, weil er angeblich immer extremistischer daherredet. Noch schlimmer als sein Vater. Und das will was heißen. Wahrscheinlich hat er im Knast die falschen Leute kennengelernt. Youssef. Der früher immer viel aufgeschlossener war als die meisten anderen in seinem Alter. Der redet heute von schwerer Sünde und göttlicher Strafe. Früher war ihm das Piep egal. Irgendwer muss ihm dort hinter Gittern fette Disketten ins Hirn geschoben haben. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Mädels vom Formel 1 haben den Arbeitskampf gewonnen. Hieß es neulich in einem Bericht auf France 3. Amoudi und Lila heiraten im April. Und das Beste ist, zu sehen, wie sich Mamas Anstrengungen lohnen. Da sage ich mir, dass es das doch alles irgendwie wert ist. Und dass ich es vielleicht auch so machen sollte wie sie. Was die Arbeit angeht, bin ich beinahe schon so weit. Denn auf dieser Friseurschule gönnen sie uns keine Atempause. Waschen, trocknen, legen. Und wenn wir damit fertig sind, geht es wieder von vorne los. Ununterbrochen.
Also, Doria, ich denke, das war heute unsere letzte Sitzung.
Wie bitte?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Therapie nicht länger brauchst.
Sie sind sich ganz sicher?
Ganz sicher.
Das heißt, es geht mir gut. Oder kann sie meine Geschichten einfach nicht mehr hören? Bei all dem Mist, den ich bei ihr vom Stapel gelassen habe, muss sie ja selbst die Krise kriegen. Wow, bin ich froh, dass das zu Ende ist. Es haben mich nämlich einige Sachen an ihr gestört. Schon ihr Name... Burlot, jetzt mal im Ernst, was ist denn das für ein Name? Klingt doch nur scheiße. Und ihr Läuse-Shampoo-Gestank. Außerdem ist sie echt alt. Wir haben nicht dieselbe Wellenlänge. Also, okay, ich geb's zu, dass es mir gut getan hat. Ja, sie hat mir sehr geholfen. Ich hab mich auch bei ihr bedankt. Also dann, tschüss und vielen Dank.
Viel Glück, Doria.
Das war seltsam. Ich war es gewohnt zu hören bis nächsten Montag. Viel Glück? Es fühlte sich so ähnlich an wie das erste Mal alleine Fahrrad fahren. Madame Burlot hatte mich gerade losgelassen.
Rasta tranquille!
Und zu all dem Glück bekam ich gestern auch noch Besuch. Rasiert und parfümiert stand er da, lässig an die Wand gelehnt. Nabil, die Null.
Na, wie geht's?
Jetzt mach doch endlich den Mund zu und glotz nicht so blöd, dumme Kuh.
Hallo, ist ja eine Überraschung. Komm doch rein.
Und dann unterhielten wir uns. Über seine Ferien auf Java, das Buch, das er gerade gelesen hat, sein letztes Schuljahr vor dem Abschluss. Ja, wir haben wirklich über alles geredet. Sogar über das, was mir irgendwie doch ein bisschen peinlich war. Ihr wisst schon.
Du, es tut mir übrigens leid, dass ich dich so überrumpelt habe.
Es tat ihm leid, dass er mich mit dem Kuss so überrumpelt hat.
Ich hoffe, du warst nicht allzu sauer.
Und er hoffte, dass ich nicht allzu sauer war.
Nein.
Und da tat das wieder. Wirklich. Aber diesmal besser. Irgendwie nicht so hektisch. Wahrscheinlich hat er im Ferienclub auf Java mit einer 17-jährigen Deutschen geübt, die dort mit ihren Eltern, zwei Journalisten der bayerischen Skandalpresse, Urlaub machte. Bestimmt war sie blond, hatte grüne Augen, einen großen Busen und hieß Petra. Er hat mir sogar über die Haare gestreichelt. Zum Glück hatte ich diesmal kein Olivenöl reingeschmiert. Ich habe ihm viele Sachen über mich und meine Familie erzählt und so einiges, was er noch nicht wusste. Von Hammoudi zum Beispiel. Und seinen Rimbaud-Gedichten, die er im Hauseingang für mich rezitierte. Da hat Nabil mich schon wieder überrascht. Er fing an, das Neujahrsgeschenk der Weisen auswendig aufzusagen.
Das Zimmer ist voll Schatten. Man vernimmt, wie sacht und kummervoll zwei Kinder flüstern in der Nacht. Die Stirnen senken sie, benommen noch vom Traume unter des langen weißen Vorhangs schwankem Saume.
Es war sehr schön.
Da staunst du was?
Nö.
Mit Nabil habe ich mich also versöhnt und ich glaube sogar, ich mag ihn. Am Mittwoch will er mit mir ins Kino gehen. Ich freue mich schon riesig. Das letzte Mal war ich mit der Grundschule im Kino. In König der Löwen. Und wie es so kommt, habe ich an diesem Wochenende auch noch die glückliche Kleinfamilie getroffen.
Hey, steig ein, Kleines. Na, wie geht's dir?
Aus jeder Pore verströmten sie das perfekte Familienglück. Mir wurde klar, dass Hammoudi nie etwas Besseres widerfahren war, seit ich ihn kenne. Außerdem fiel mir auf, dass er schon wieder ein anderes Auto fährt. Einen roten Opel Vectra. Da fällt mir ein, die Cyborg-Frau ist übrigens versetzt worden, weil Madame Dingsbums aus dem Mutterschaftsurlaub zurück ist. Sie hat endlich ihren kleinen Wui-Wui zur Welt gebracht.
Sie heißt Lindsay.
Kein Kommentar.
Ich habe zufällig ein paar Fotos dabei.
Lindsay also noch ganz verschmiert im Arm ihrer Mutter. Ich weiß nicht, wie Madame sowieso das hinkriegt. Jedenfalls saß ihre Föhnfrisur auch nach der Entbindung tadellos. Dann Lindsay in der Badewanne. Lindsay mit ihrem Papa auf dem IKEA-Sofa. Lindsay beim Heiermachen in ihrer Wiege.
Ist sie nicht entzückend? Aber sie sehen auch sehr gut aus.
Weißt du, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt annehmen, dass du ein bisschen verliebt bist. Du strahlst irgendwie so.
Ich hatte gehofft, dass Hammoudi sich freut, wenn ich ihm von Nabil erzähle.
Also, er hat ziemlich große Ohren. Aber er ist sehr nett.
Ja. Ich sehe schon, alles klar, von wegen miese Ausrichten. Das ist wohl vorbei, was?
Das hatte ich schon fast vergessen. Aber Hammoudi nicht. Als er mich daran erinnerte, hätte ich beinahe geheult. Miese Aussichten. Das habe ich doch immer gesagt, wenn ich nicht gut drauf war. Jetzt würde ich eher sagen, paradiesische Aussichten. Wow. Und ich bin von selbst drauf gekommen. Dachtet ihr, ich sei jetzt zufrieden? Von wegen. Ich will noch eine Menge mehr.
Paradiesische Aussichten. Hörspiel von Faiza Gen. Aus dem Französischen von Anja Nattefort. Mit Mira Partecke, Doria, Heidemarie Rohwetter, Madame Burlot, Susanna Fernandes-Genebra, Madame Dingsbums, Nico Eleftheriadis, Hamoudi, Fatima Aibout, Mama, Fadela Hebadi, Tante Zora. In weiteren Rollen Antje von der Aal, Christian Brey, Wilfried Hochholdinger, Anna Huttmann, Ute Kannenberg, Regina Lemnitz, Christa Posch, Nana Spier und Christian Brückner. Technische Realisation Karl-Heinz Runde und Frank Biller. Regieassistenz Michael Bachmann. Bearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 2006.